dementsprechend gibt es dann auch Kollegen, die dann auch sagen, also ich mache mir Sorgen, was am 6. September passiert, was mit einer möglichen AfD-Landesregierung und dann natürlich auch mit meinem eigenen Job passiert.
Ja, Lars Frohwalder hier, hallo.
Hallo Lars, hier ist Holger.
Hallo Holger, ich grüße dich.
Ich rufe an wegen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Du bist freier Journalist, du arbeitest auch für den Mitteldeutschen Rundfunk im Landesfunk aus Sachsen-Anhalt und du berichtest bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor allen Dingen über die AfD. Hattest du das so geplant, als du mit dem Journalismus angefangen hast?
Nein, eigentlich nicht, aber die Landtagswahlen am Ende, die ziehen sich eigentlich so wie so ein roter Faden so durch. Also ich glaube, ich habe 2006 meine erste Landtagswahl gemacht, noch mit einer Studentenzeitung hier an der Uni Magdeburg. Das war damals noch wahnsinnig aufregend mit den ganzen vielen Kameras und mit den Fotoapparaten und dann selber als kleiner Student da dazwischen zu sitzen. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle gewesen, aber am Ende zog sich ja das wie so ein roter Faden durch, aber dass es jetzt die AfD wird, das konnte man da, weil sie noch nicht mal gegründet war, noch nicht mal ahnen. Ja.
Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt diesen Schwerpunkt AfD zu haben?
Das hat sich über die letzten Jahre so ein bisschen rauskristallisiert. Ich habe die Berichterstattung im politischen Raum schon ganz lang gemacht, auch zum Thema Rechtsextremismus beispielsweise, ist auch so ein Schwerpunkt. Mhm. Den ich so begleite und da hat sich das immer wieder mit Schnittpunkten auch in Sachsen-Anhalt ergeben und jetzt bin ich in einem Team, das sich ja schwerpunktmäßig in der Landtagswahl auch mit der Berichterstattung der AfD dann auch beschäftigt.
Aber warum extreme Rechte? Es gibt doch so viele angenehmere Themen. Sport.
Ja, Sport ist genau nicht mein Thema und das wäre auch gut, wenn das so bleiben würde, das würde auch für den Zuschauer und den Zuseher sicherlich kein Genuss sein. Und dementsprechend habe ich mich dann doch in andere Themen versteift. Und vor allen Dingen aber auch, weil es in Sachsen-Anhalt nötig ist. Also wir haben schon über Jahrzehnte hinweg hier rechtsextreme Vernetzungen. Und wir sehen ja, dass es in den letzten Jahren zunimmt. Also ein Beispiel, was ich jetzt in den letzten Jahren als Rechercheschwerpunkt habe, ist beispielsweise eine Neonazi-Gruppe aus Dortmund, die jetzt in den Harz gezogen sind, rund um Alexander Dibtöller. Der Verfassungsschutz nennt den als einen der Hauptvernetzer in der rechtsextremen Szene. Der läuft dort in Montagsdemonstrationen, die eigentlich mal bürgerlich gestartet sind, seit wirklich 2 Jahren fast mit, auch mit seinen Truppen. Und da sieht man jetzt mittlerweile auch so eine Unterwanderung und auch eine Umkehr dieser Szene da vor Ort. Und das ist natürlich zum Teil auch mit Begleitung der AfD, die eben auch bei diesen Montagsdemonstrationen ab und an mit dabei sind. Und damit gibt es dann auch da eine Überschneidung.
Du hast gerade gesagt, du bist seit 20 Jahren dabei. Wie hat sich das entwickelt über die Zeit, das Arbeiten an der Landtagswahl, das Arbeiten mit den Parteien?
Naja, eigentlich muss man ja sagen, irgend am Anfang war das, ich habe es ja schon ein bisschen mit meinem studentischen Hintergrund da beschrieben, war das ja so ein bisschen wie so eine Olympiade im Grunde genommen oder wie so Fußball-Weltmeisterschaft. Du merkst, ich bin beim Sport jetzt nicht so zu Hause, deswegen sind die Bilder auch nicht so zielfest. Genau, aber das ist etwas, wo man fast schon hingefiebert hat. Ne? Das ist so das Highlight für so einen Politikreporter. Darauf arbeitet man Wochen, Monate hin und die Parteien werden immer aufgeregter und der Wahlabend, das ist ja was ganz Besonderes, da wartet man, bis diese Zahlen dann 18 Uhr dann auf den Monitoren erscheinen und sieht die ersten Reaktionen der Politiker dann teilweise live und auch wirklich dann auch ungefiltert, wenn eine Partei dann hinten rausfällt oder jemand besonders viel Stimmen reingeholt hat. Das ist natürlich so ein emotionaler Moment, der dann auch ganz besonders ist. Und so die letzten Landtagswahlen, 16 habe ich das noch nicht so wahrgenommen, da war ich auch mal kurzzeitig nicht im Journalismus tätig, aber 21 dann wieder die Landtagswahl, da war das auch schon besonders, aber jetzt habe ich so das Gefühl, ist das auch von der Grundstimmung, die herrscht, ist das nicht mehr so etwas, wo die Parteien so hinfiebern, sondern was wirklich harte, anstrengende Arbeit ist und wo auch mir mittlerweile auch die Wahlkämpfer vor Ort sagen, also wir sind froh, wenn es vorbei ist, weil es wirklich kräftezehrend ist. Und das merken wir im Journalismus genauso.
Wo ich eigentlich hin wollte ist, und das ist eine Frage, die ich bisher nur KorrespondentInnen gefragt habe, die irgendwo in Autokratien arbeiten. Wie ist deine Arbeit persönlich? Kannst du frei arbeiten?
Also ich persönlich kann frei arbeiten, klar. Ich bin in der guten Situation, im Öffentlich-Rechtlichen hier unterwegs zu sein. Und dementsprechend die Themen auch so zu behandeln zu können, wie wir sie wahrnehmen. Also die Tagessituation, aber auch eine längerfristige Betrachtung. Das ist jetzt, glaube ich, Gott sei Dank kein Problem. Die Frage ist, wie sich es dann in der Perspektive gestaltet. Aber da kommen wir bestimmt heute noch drauf. Aber wenn ich mir jetzt so die Berichterstattung angucke, natürlich können wir frei arbeiten. Aber die Arbeitsqualität und die Art und Weise, wie wir arbeiten teilweise vor Ort, die hat sich natürlich verändert. Also früher ist man zu Parteitagen gefahren, wenn ich mir das überlege. Dann war das schon fast, also ein bisschen gelerntes Muster. Eine Partei stellt ihr Wahlprogramm vor und dann gibt es diese Veranstaltung dazu, wo darüber abgestimmt wird. Und dann ist das eigentlich so ein bisschen langweilig im Grunde genommen, weil es ja immer wieder der gleiche Ablauf ist. Und da passieren auch keine Überraschungen. Und dann ist es auch für uns halt auch ohne irgendwie Stress und Druck verbunden. Aber wenn ich jetzt beispielsweise an so diese Veranstaltung gerade mit AfD-Beteiligung in der letzten Wochen und Monate so zurückblicke, dann ist das schon eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Also man ist auch nicht so offen und so locker im Umgang. Man ist auch nicht so gern gesehen, muss man einfach sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man würde da freundlich mit offenen Armen zur Berichterstattung eingeladen, sondern das sind ganz andere Medien, die dann doch den Vorrang bekommen, die eher AfD-nah oder ja doch AfD-nah unterwegs sind und die dann natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert für die Partei haben als wir, als, wie man da sagen würde, etablierte Medien, die vielleicht auch mal kritisch auf die Partei und die Inhalte draufschauen.
Wie geht die Partei denn eigentlich mit dir um?
Ganz unterschiedlich. Der Spitzenkandidat beispielsweise ist immer freundlich, immer smart. Da wird man nie ein schlechtes Wort hören. Der wird auch nie irgendwie aggressiv oder in irgendeiner Art und Weise so, dass man das Gefühl hat, da würde eine Zusammenarbeit nicht funktionieren. Also wenn man den losgelöst betrachten würde, wäre es wahrscheinlich auch gar kein Problem. Wenn man ja auf den Spiegelcover von letzter Woche schaut.
Der gefährlichste Mann Deutschlands stand
da. Da habe ich auch Fragen, wie das in der Redaktion zustande gekommen ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, der Text beantwortet es ja auch nicht wirklich. Aber da gibt es dann andere Personen im Hintergrund, in der zweiten Reihe oder Abgeordnete, die einem dann schon nicht mehr so wohlgesonnen sind an bestimmten Stellen, die einen dann auch klar markieren, auch als Medium oder manchmal auch als Journalist markieren. Da gab es Vorfälle, da wurde mein Foto hochgehalten auf Veranstaltungen, die als Bürgerdialog von der AfD ausgegeben wurden, wo dann der Landtagsabgeordnete und Fraktionsvize Oliver Kirchner dann auch mehrfach meinen Namen ausspricht und sagt, solche Leuten wie mir, da gehört dann auch der Stecker gezogen. Und da ging es halt um Berichterstattung, um Anfragen, die ich mache. Und manchmal ist das auch mal eine Anfrage zu viel, glaube ich, die dann bei der AfD dann auch so ein bisschen, ich würde fast sagen, die Sicherung durchbrennen lässt.
Aber das sind doch letztlich Einschüchterungsversuche. Warum gibst du dir diesen Scheiß überhaupt?
Ja, nochmal, also wenn man Journalist ist, ist man, glaube ich, auch ein bisschen Überzeugungstäter von seiner Arbeit her gesehen. Ne? Also ich habe da in einem Magdeburger Podcast mal gehört, wo auch ein Medienvertreter da war, man solle doch seine Haltung am besten an der Wache des Medienhauses abgeben. Ich finde, Journalismus ist die Haltung und die kann ich nicht abgeben. Also ich bin von meiner inneren Überzeugung bin ich Journalist und ich bin natürlich auch Dinge ans Tageslicht bringen und ich will auch für einen gesellschaftlichen Diskurs einstehen. Ich will, dass Menschen in der Lage sind, in die Lage versetzt werden, über Themen adäquat diskutieren zu können. Das können sie nur, wenn sie beide Seiten bekommen und nicht nur ein eingefärbtes Bild, so wie es die doch, ich sage mal, der AfD näherstehenden Medien sehr einfach machen. Nehmen sie das Wahlprogramm auf einen Sockel heben, ohne es zu hinterfragen, indem sie die Kandidaten auf einen Sockel heben, ohne sie zu hinterfragen. Und das ist zum Beispiel nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist da, mit der Taschenlampe reinzuleuchten und auch die dunklen Ecken mehr anzugucken, bei allen Parteien, nicht nur der AfD. Und dementsprechend ist das, finde ich, auch der Auftrag und das mache ich dann auch aus Überzeugung.
Solange du kannst. Die AfD behauptet, sie würde den Rundfunkstaatsvertrag kündigen, sollten sie an die Regierung kommen. Die Kündigungsfrist ist 2 Jahre. Der MDR würde vermutlich dann dagegen klagen, die Sache dann vielleicht noch ein bisschen rauszögern. Aber grundsätzlich könnte sein, dass der Mitteldeutsche Rundfunk seine Arbeit in Sachsen-Anhalt einstellen muss, und zwar Ende 2028. Was machst du dann?
Naja, also mit den Daten, da muss man auch immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja also wie in allen Dingen halt das Idealbild oder die Idealvorstellung. Also wenn man das alles so hinbekommen wollen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein mögliches fiktives Enddatum. Und was ich dann mache, weiter Journalismus.
Also du persönlich, also du sprichst ja nicht, müssen wir mal festhalten, du sprichst hier nicht für den Mitteldeutschen Rundfunk, sondern du bist nur einer von was weiß ich wie vielen tausend Leuten, die zufälligerweise für den MDR auch arbeiten, ne? Also hast du schon irgendwie ein Exit-Szenario im Kopf oder sowas?
Ja, wie gesagt, also ich würde einfach Journalismus weitermachen, weil ich glaube, Journalismus wird weiterhin gebraucht. Und ich bin ja freier Journalist am Ende, kann mich dann natürlich auch anderen Medienhäusern anbieten. Mache ich ja zum Teil auch jetzt schon. Es gibt ja immer mal wieder Möglichkeiten, auch mit anderen Häusern zusammenzuarbeiten, Kooperationen zu machen. Bei einer größeren Recherche macht es total Sinn, auch mal den eigenen Blickwinkel und Horizont zu erweitern und nicht nur im eigenen Medienhaus zu arbeiten, weil es gibt ja dann auch andere Zugänge. Und dementsprechend würde es dann auch da weitergehen. Also wenn es dann das Landesfunkhaus nicht mehr gäbe, stellt sich ja auch die Frage, senden wir dann einfach aus Sachsen oder Thüringen weiter und gibt es dann die Möglichkeiten, da auch Recherchen für Sachsen-Anhalt zu machen? Das ist ja auch nicht auszuschließen. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es ja als freier Journalist unzählige Möglichkeiten, da Dinge zu tun.
Du klingst erstaunlich unbesorgt. Jetzt bin ich natürlich auch weit weg, ne? Ich sitze hier schön in der Bundeshauptstadt und kann mir das alles angucken, was da in der Provinz passiert, und mir meine Meinung bilden mit viel zu wenig Information. Warum bist du so unbesorgt?
Ich glaube, weil da gibt es ja diesen Spruch, Bange machen gilt nicht, ne? Also was bringt es mir jetzt, wenn wir jetzt in Panik verfallen und ich auf irgendeinen Tag hinarbeite, wo man, wie ich dann, wie gesagt, auf Veranstaltungen höre, mir dann der Stecker gezogen wird. Dann kann ich ja meine eigene Arbeit auch gar nicht mehr frei und ruhig machen. Natürlich macht mir das auch Sorgen. Und wenn ich kein Mensch wäre, könnte ich auch keinen Journalismus machen. Und manchmal ist es auch so, dass ich schlecht einschlafe oder auch mal eine Nacht nicht so ruhig schlafen kann, weil die ganzen Gedanken natürlich trotzdem im Kopf sind. Was sind so Szenarien? Wie geht es weiter? Was bedeutet das auch für meine eigene berufliche Zukunft? Das ist natürlich etwas, was natürlich trotzdem im Kopf ist. Aber ich versuche mich, so gut es geht, halt zu entspannen in das Thema.
Ist dein emotionaler Zustand normal für alle Kolleginnen und Kollegen oder bist du da eine Ausnahme?
Also ich will nicht sagen, dass ich eine Ausnahme bin. Es gibt doch, glaube ich, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie es bei allen Menschen auch ist, dass jeder sich mehr oder weniger Sorgen macht. Es gibt sicherlich Kollegen, an denen nagt das. Also wir sprechen ja auch untereinander, gerade im MDR mit Kollegen, die dann entweder eine Festanstellung haben oder einer freien Anstellung sind. Die treibt das ja alle um, das Thema. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, wie geht man damit um? Und dementsprechend gibt es dann auch Kollegen, die einfach das Gespräch suchen und die dann auch sagen, also ich mache mir Sorgen, was am 6. September passiert, was mit einer möglichen AfD-Landesregierung und dann natürlich auch mit meinem eigenen Job passiert. Und da geht es manchmal aber auch nicht um den Job, da geht es auch manchmal um das Große und Ganze, um die Landesperspektive. Menschen, die halt, also Kollegen, die halt am Ende auch selbst Kinder vielleicht in Inklusion haben oder einen Partner, der vielleicht auch migrantisch gelesen ist. Also sowas gibt es ja auch alles und wir haben auch migrantische Kollegen, Kollegium, die sich natürlich auch die gleichen Fragen stellen. Was passiert dann so am Jahresende vielleicht mit uns und wie einfach wird das Berichten dann in Sachsen-Anhalt? Das sind Fragen, die treiben die Kollegen natürlich sicherlich auch um. Das sind so die Flurgespräche am Ende.
Jetzt ist nicht nur die AfD ein Problem für den Mitteldeutschen Rundfunk, sondern auch das Geld, weil der Mitteldeutsche Rundfunk muss sparen, müssen ja alle Anstalten. 3 Jahre kein Tatort, Florian Silbereisen gecancelt, freie Mitarbeiter sollen weniger Aufträge bekommen. Merkst du davon eigentlich was? Von diesem Spardruck?
Naja, also wenn ich die Tür so weit aufmachen, aber ich bin auch Mitglied des Freien Rates hier beim MDR. Ah, ja. sprechen wir natürlich auch für die Kollegen, die jetzt durch Abkündigung von Programmen, also wir haben ja mindestens ein Produkt am Nachmittag, was wir jetzt zum Jahresende dann verlieren werden. Und das ist natürlich auch für die Kollegen hier im Haus ein Riesenthema. Wie geht's weiter? Das Haus versucht, und das muss man ganz klar sagen, natürlich Lösungen zu finden, also dass hier keiner irgendwie hinten runterfällt. Aber der Spardruck, der ist natürlich immens. Und irgendwann weiß man natürlich nicht, wo das Geld dann auch noch herkommen soll. Ja, das wird uns zusätzlich natürlich jetzt auch noch in den nächsten Jahren noch vor Probleme stellen. Und da sind natürlich dann auch meistens, muss man sagen, auch die jüngeren Kollegen, auch die Leidtragenden in verschiedenen Einrichtungen. Ja. Natürlich zählt der Bestandsschutz, jemand, der schon so lange dabei ist, der ist natürlich auch schützenswerter, muss man ja fairerweise sagen. Aber es wird natürlich dann auch irgendwann ein Thema werden, dass die gerade jungen Kollegen, die halt dann auch die Zukunft für einen Sender sind, egal ob das jetzt Cutter sind oder ob das jetzt Hörfunkkollegen oder Fernsehkollegen sind oder Onliner, die sollten natürlich dann halt auch weiter mit, also an dem Thema und an dem, vor allen Dingen an den Projekten arbeiten können. Und das wird dann vielleicht auch nicht so ganz trivial zu lösen.
Dann frage ich jetzt mal den freien Vertreter. Wie redet der Sender als Firma mit euch darüber? Fühlt ihr euch da gut aufgehoben?
Also ich glaube, die Kommunikation ist schon sehr ehrlich und so ehrlich, wie sie auch sein muss an den Stellen, wenn es um Sparen geht. Also da wird nichts beschönigt und da werden, glaube ich, auch keine Perspektiven, die unrealistisch sind, aufgemacht. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann ein Szenario, wo wir nicht glücklich sind mit und wo wir vielleicht auch uns fragen, warum es manchmal so lange dauert oder warum man nicht schneller eine gute Lösung findet. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass allen, die da an den Runden mit beteiligt sind, zumindest klar ist, um was es jetzt gerade geht und wie schwierig das ist, auch für die Freien, die da am Ende des Tages unterwegs sind und dass man da gemeinschaftlich auch an einer Lösung ziehen muss. Und das ist manchmal für beide Seiten nicht einfach und auch mit schlaflosen Nächten verbunden, glaube ich.
Und wie redet der Sender mit euch über das AfD-Problem?
Ich glaube, wir haben da ganz unterschiedliche Fallhöhen. Es gibt halt Reporter, so wie ich, oder andere Kollegen, die an dem Thema dicht dran sind, die haben natürlich ganz andere Bedürfnisse, was diese Kommunikation angeht. Also viele kriegen ja zumindest diese direkte Kommunikation, die wir dann manchmal aushalten müssen, kriegt man ja im Sender vielleicht gar nicht mit, weil man Nachrichtenredakteur ist oder man ist ein Moderator. Da ist man ein bisschen weiter weg von dem Thema. Und die da so dran sind, wir sind schon bemüht, ehrlich gesagt, uns auch eine Stimme zu verschaffen, um auch immer wieder klarzumachen, was das da draußen eigentlich bedeutet an manchen Tagen. Also ich will jetzt nur das aktuellste Beispiel, was man vielleicht jetzt auch medial gesehen hat. Da gibt es, ich will den Namen nicht nennen, damit er nicht noch mehr Reichweite bekommt, aber einen YouTuber, der im AfD-Umfeld unterwegs ist, der mittlerweile auch Kollegen bedrängt. Also da geht es jetzt nicht mehr darum, dass mal ein Interview gestört wird oder dass man irgendjemand reinredet oder eine dumme Frage stellt oder so, sondern geht es mittlerweile darum, das hat man jetzt bei den Kollegen von Spiegel TV in der letzten Woche gesehen, dass man auch geschubst wird, dass man drangsaliert wird, dass es dann auch körperlich wird. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, ist das noch der Job, den wir da eigentlich machen wollten? Oder geht es dann noch eine Eskalationsstufe weiter? Und was bedeutet das für mich? Also ich möchte beispielsweise eigentlich nicht unter Security-Begleitung irgendwie draußen reportieren müssen.
Und uneigentlich machst du das schon?
Es gibt Punkte, natürlich. Und bei Demonstrationen machen wir das situationsabhängig. Also manchmal sage ich, es ist einfacher, wenn wir wendig sind und eben nicht mit einem Team von einer Security losziehen. In anderen Lagen, wo ich so ein mulmiges Bauchgefühl habe, dann gehen wir schon mit Security raus, weil wir dann nicht genau wissen, wird die Situation vielleicht im Laufe des Tages, vielleicht unter Alkoholbeteiligung nochmal brenzlicher und wir müssen dann doch ganz anders reagieren. Das ist dann schon doch Realität, die dann bei uns vorherrscht. Ja.
Ist das immer so? Also wie ist die Stimmung im ganzen Land? Also ich habe ja eben schon mal gesagt, von Berlin aus, wo ich hier sitze, sieht das so ein bisschen so aus, als wären drei Viertel des Landes schon irgendwie damit fein, wenn die extreme Rechte regiert und ansonsten gucken wir uns die Provinz nicht weiter an. Wie ist es wirklich im Land?
Na, wie überall. Es kommt drauf an, wo man hinkommt und es kommt drauf an, welches Umfeld da jetzt gerade herrscht. Also ich habe schon das Gefühl, dass es so Regionen gibt, da ist es natürlich schon gefestigter, die AfD zu wählen und sich dann auch vielleicht mit bestimmten Problemen, die diese Partei mitbringt, auch abgefunden zu haben. Also, dass man sagt, naja gut, die sind jetzt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch in Sachsen-Anhalt eingestuft, aber das hat ja mit uns nichts zu tun. Die sollen ja unsere Probleme lösen, bis hin zu der Fragestellung, die ich dann bei solchen Veranstaltungen dann höre oder so Antworten, dass man dann endlich wieder günstiger tanken kann, beispielsweise, wo ich mir so denke, das ist keine Frage, die eine Landespartei lösen kann, aber die Überzeugung herrscht halt, dass sich dann etwas ändern wird. Und dann gibt es natürlich auch den zivilen Widerstand. Wir haben das jetzt am Wochenende gesehen, in Magdeburg gab es den CSD, eine Riesenveranstaltung, Bund durch Magdeburg. Das macht auch ein bisschen Hoffnung, dass es halt eben Menschen gibt, die sich dann auch solidarisieren können und dass wir dann auch eine bunte Außenwirkung weiterhin erhalten. Das Sachsen-Anhalt nicht jetzt plötzlich, du hast vorhin das Wort abgehangen und Provinz verwendet.
Das ist Provinz ist alles, wenn du in Berlin lebst. Ne?
Ja, natürlich. Das ist die Angst, die ich dann habe, dass wir dann halt so hinten runterfallen. Ich habe, oder jetzt Werbung für einen anderen Podcast zu machen, gestern auf dem Fahrrad die neueste Folge Streitgespräch von Paul Ronsheimer mit Jan Fleischhauer gehört. Und der sagte so Sätze, die mich dann auch ein bisschen fassungslos zurücklassen, dass man volkswirtschaftlich auf 2,2 Millionen Menschen auch verzichten kann, wenn es dann soweit ist. Wo ich denke, naja, aber diese 2,2 Millionen verzichtbare Menschen, das bin auch ich, das ist meine Mutter, das sind Freunde, Verwandte, die hier alle leben. Und
ja, außerdem ist das prinzipiell schon mal ein vollkommen schwachsinniger Gedanke.
Ja, absolut. Genau, und das ist halt aber die Angst, die ich so ein bisschen habe, dass wir dann in so Fahrwasser hineingeraten, wo man sagt, naja gut, lass die jetzt mal machen, das berühmte Entzaubern passiert dann über Sachsen-Anhalt. Dann gibt es da einfach einen Scherbenhaufen, aber der ist vielleicht gar nicht so groß, weil es nur Sachsen-Anhalt ist. Aber Moment mal, hier wohnen wir ja, das sind wir ja. Und das möchte ich halt eben nicht, dass dieses Bild entsteht, dass wir hier so ein bisschen mal so testen können, ob das so wirklich so schlimm ist mit der AfD und vielleicht dann feststellen, es ist schlimm oder feststellen, es ist nicht schlimm, was ich eher nicht so erwarte. Und dann zu sagen, naja, ist aber nur Sachsen-Anhalt, solange es jetzt nicht Bayern ist oder Baden-Württemberg oder Berlin. Naja, verkraftbar. Das würde ich ungern sehen am Ende.
Lars Frohmüller, vielen Dank.
Gern, Holger.
Holger ruft an ist ein Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.